Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Tierarzt Christopher Stremme, der sich seit Jahren auf Sumatra um Elefanten kümmert und dabei zugleich Mensch-Tier-Konflikte lösen hilft, die es zwischen den Bauern und den Dickhäutern da regelmäßig gibt. Herzlich willkommen, Herr Stremme.
Guten Morgen, herzlichen Dank.
Herr Stremme, Sie muss ich ja nicht nach Ihrem Lieblingstier fragen, solange wie Sie sich mit Elefanten beschäftigen. Aber woran merken Sie eigentlich, dass ein Elefant Sie mag?
Das merkt man an der Art und Weise, wie der Elefant auf einen reagiert, wie er Kontakt aufnimmt. Elefanten, die einen anderen Menschen oder ein anderes Tier mögen, nehmen Körperkontakt auf. Das heißt, die kommen zu einem. Legen den Rüssel auf ein oder berüsseln ein, riechen am einem und versuchen engen Kontakt aufzunehmen. Es kann auch sein, dass die Lautäußerungen machen. Es kann sein, dass die trompeten. Zum Beispiel, wenn ein Elefant einen Menschen besonders mag und ihn länger nicht gesehen hat, reagiert er so, wie er auch auf andere Elefanten reagiert, die er mag und länger nicht gesehen hat. Er kommt dann wirklich häufig mit laut trompeten zu der Person. Und man könnte das im menschlichen Sinne sagen, umarmt die Person oder berüsselt die Person.
Der Tierarzt und Elefantenfachmann Christopher Stremme ist gerade zu Besuch in Deutschland. Seit vielen Jahren lebt er mit seiner Familie, aber vor allem auf der indonesischen Insel Sumatra aus Liebe zum Elefanten, dem er sich beruflich verschrieben hat. Herr Stremme, reden wir trotzdem erstmal über den Ort. Beschreiben Sie uns mal, Entschuldigung, Ihr zweites Zuhause. Wie leben Sie da auf Sumatra?
Wir leben auf Sumatra in einer großen Stadt, aus dem einfachen Grunde, dass ich in viele unterschiedliche Arbeiten und Projekte, die alle im Wesentlichen mit Elefanten zu tun haben, in Sumatra involviert bin. Und von Medan, die Stadt, wo wir leben, ist es am besten herumzukommen und die verschiedensten Locations in Sumatra zu erreichen. Ich arbeite wirklich auf ganz Sumatra, von der Nordspitze in Banda Aceh bis ganz in den Süden, im Lampung, im Waikambas-Nationalpark. Und man muss da flexibel sein von einem Ort, wo möglichst gute Verkehrsanbindungen sind. Und deswegen leben wir in einer Großstadt, in einer indonesischen Großstadt mit mehreren Millionen Einwohnern, die eben auch einen großen Flughafen hat, wo das Leben recht chaotisch ist.
Aber es geht dann oft in den Wald, in diese Nationalparks, aus Interesse an den Elefanten. Und Ihre Liebe zum Elefanten, die teilen ja viele Bauern auf Sumatra nicht. Aus gutem Grund. Die Viecher zertrampeln ihnen die Äcker und futtern ihnen die Ernte weg. Warum bleiben die Elefanten nicht im Nationalpark, wo sie keinen Ärger kriegen?
Im Nationalpark, einige Elefanten leben im Nationalpark, aber die Nationalparks sind natürlich begrenzt. Und einmal ist es natürlich so, dass wenn außerhalb des Nationalparks für die Elefanten attraktives Futter ist, ist das so ein bisschen so wie bei uns, wenn wir zwischen einem trockenen Brötchen und einer Sahnetorte wählen können, dann wollen wir meistens auch lieber die Sahnetorte. Und das ist so, wenn außerhalb des Nationalparks Reis und Mais und Zuckerrohr wächst, ist das so für die Elefanten wie für uns die Sahnetorte. Zweitens ist es natürlich auch so, dass in vielen Bereichen die Elefanten nicht in geschützten Gebieten leben, sondern in kleinen Restwäldern, die einfach von der Größe her nicht mehr genug Futter bieten für die Tiere und von daher die Tiere außerhalb dieser verbleibenden Wälder eben Futter in den Feldern suchen.
Das heißt, der Lebensraum für frei lebende Elefanten ist eigentlich zu klein.
Der verbleibende Lebensraum für Elefanten und andere Wildtiere ist mittlerweile sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt, dadurch, dass fast der gesamte Flachlandregenwald in Sumatra umgewandelt worden ist in verschiedene Plantagen und Felder. Im Wesentlichen sind hier Ölpalmplantagen, Gummibaumplantagen und Plantagen für Zellstoff, also für Pulp und Paper zu nennen.
Ja. Es gibt also immer wieder Konflikte zwischen freilebenden Elefanten, die aus ihren in Anführungsstrichen angestammten Gebieten dann rauskommen und auf den Feldern die Ernte zertrampeln. Dabei gibt es auch immer wieder Tote. Insofern kann man verstehen, dass die Bauern sie dann wirklich nicht mögen. Aber wie ist das? Auf der einen Seite das wilde Tier, das immer mal wieder die Ernte zertrampelt oder auch manchmal sogar ein Dorf auslöschen kann. Hörte man neulich wieder, dass eine kleine Elefantenherde ein ganzes Dorf platt gemacht hat. Und auf der anderen Seite sind es gesuchte Arbeitstiere, sehr gelehrig, auch ein Symbol für die Region. Wie würden Sie denn das Verhältnis Mensch-Elefant auf Sumatra beschreiben? Ist das ein Eins mit Konfliktpotenzial, ein Nebeneinander? Wie ist das?
Das ist da, wo Mensch-Elefanten-Konflikte stattfinden, natürlich ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis, dass viele Menschen die Elefanten ganz und gar nicht mögen und sich wünschen, dass keine Elefanten da sind und es dort keine Elefanten gibt. Das kann sich nur dann ändern, wenn man eine bessere Landnutzungsplanung vornimmt und mit der Bevölkerung zusammen Maßnahmen unternimmt, um diese Konflikte eben zu verhindern oder zumindest zu verringern.
Wie versucht denn die Regierung, dem Herr zu werden, wenn Elefanten halt zu viel wildern in den Feldern von Bauern?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen die falsche Frage, weil die Elefanten werden eben auch von der Bevölkerung immer als die Schuldigen angesehen. Aber natürlich waren die Elefanten schon viel länger dort als die Menschen. Und den Elefanten ist im Wesentlichen der Lebensraum genommen worden von Menschen. Auch dadurch, dass durch die Regierung eben keine ausreichende Landnutzungsplanung vorgenommen wird und nicht ausreichend große Gebiete für die Elefanten erhalten werden. Nur dort, wo noch ausreichend große Gebiete für die Elefanten erhalten sind, eben dort, wo Nationalparks sind, ist das möglich, Maßnahmen zu unternehmen, die dann zur Befriedung dieses Konflikts beitragen.
Es wird berichtet, es gäbe so Camps für, ich sag mal, Problemelefanten. Wie sehen die aus?
Ja, das ist eine Maßnahme, die in den 80er Jahren angefangen wurde von der indonesischen Regierung, dass sogenannte Problemelefanten oder Konfliktelefanten eingefangen wurden und in solche Elephant Training Centers verbracht wurden, wo die Elefanten gezähmt und trainiert werden sollten und wurden. Allerdings gab es keine gute Strategie, was dann mit den Elefanten geschehen sollte, sodass die Bedingungen in diesen Camps häufig nicht besonders gut sind für die Elefanten, die dorthin verbracht worden sind und dort gehalten werden.
Sie haben sich ja was einfallen lassen, um beiden zu helfen, den Bauern und den Tieren. Darüber werden wir noch ausführlich reden, aber erst einmal in diesen Camps. Wie haben Sie die Tiere dort vorgefunden? Wie leben die da?
Häufig leben die in einer Situation, die nicht ausreichend Ressourcen bietet für die Elefanten. Das heißt, häufig ist nicht wirklich ausreichend gutes Futter in ausreichender Qualität und Quantität vorhanden. Es ist keine Beschäftigung für die Tiere vorhanden. Es ist keine Möglichkeit für die Tiere vorhanden, untereinander zu sozialisieren, untereinander sich zu treffen, sondern meistens werden die Tiere einzeln irgendwo gehalten.
Und die stehen einfach nur rum den ganzen Tag?
Die stehen den größten Teil des Tages einfach rum, werden meistens einmal am Tag irgendwo zu einem Fluss gebracht, um zu baden und zu trinken. Und meiste Zeit des Restes des Tages werden die Tiere eben nicht für irgendwelche Aktivitäten genutzt.
Der Tierarzt und Elefantenfachmann Christopher Stremme hat uns erzählt vom ziemlich tristen Leben der Problemelefanten, die da in Camps so herumstehen und nichts zu tun haben. Und sie hatten die Idee, ihnen eine Aufgabe zu geben in einer, so heißt das wirklich, Elefantenpatrouille. Was, Herr Stremme, ist eine Elefantenpatrouille?
Eine Elefantenpatrouille ist eine Tätigkeit, wo die zahmen Elefanten in Zusammenarbeit mit ihren Mahuts, also den Pflegern, der Mahut ist der traditionelle Name für den Elefantenpfleger in den asiatischen Ländern, eingesetzt wird innerhalb des Nationalparks, um eben zu patrouillieren im Nationalpark, einmal um wilde Elefanten zu beobachten und deren Wanderrouten zu verstehen und natürlich auch um illegale Aktivitäten im Nationalpark zu verhindern, also um Wilderei zu verhindern, illegale Holzfällerei zu verhindern, illegales Weiden von Vieh innerhalb des Nationalparks zu verhindern, also dass die zahmen Elefanten eingesetzt werden, um das Habitat, das letzte Habitat und die letzten wilden Elefanten zu schützen.
Also der Elefant wird Polizist?
Der Elefant zusammen mit seinem Mahut wird Polizist und wird Bewacher des Nationalparks und der wilden Elefanten.
Ich habe gehört, dass diese erzogenen, ausgebildeten Elefanten dann auch ihre wilden Artgenossen vertreiben können aus den Feldern von Bauern, wo sie eben nicht sein sollen. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie das praktisch funktionieren soll, wenn so ein, ich sag mal, wilder Trampelelefant auf einen zahmen Aufsichtselefanten trifft, würde ich ja immer denken, dann macht sich der Zahme vom Acker und nicht der Wilde.
Im Waikambas Nationalpark, wo wir dieses Projekt seit 2010 unterhalten in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark und der lokalen Bevölkerung, sind die Mensch-Elefanten-Konflikte hauptsächlich ausgelöst durch weibliche Elefanten, also weibliche Elefantenherden mit ihren Nachkommen. Und zur Patrouille setzen wir meistens männliche Tiere ein, also Elefantenbullen, vor denen die weiblichen Tiere großen Respekt haben, wenn sich die den wilden Elefantenherden nähern. Und unser Ziel ist es eben, die Konflikte zu verhindern. Das heißt, durch die regelmäßigen Patrouillen beobachten wir die wilden Elefanten, um zu wissen, in welchem Bereich die Tiere sich aufhalten.
Aber lassen Sie uns noch mal bei diesen Feldern bleiben, wo die Elefanten dann den Bauern die Ernte verwüsten, nicht sein sollen. Also gut, dann schicken Sie da so einen kapitalen Elefantenbullen hin und dann sagt eine Kuh erstmal, okay, den kenne ich nicht, dann nehme ich erstmal Reis aus. Das verstehe ich, aber Sie sagen ja, das sind Elefanten, die selber mal Probleme gemacht haben. Das heißt, der Patrouillenelefant, den sie da auf die Felder schicken, hat irgendwann mal in seinem Leben selbst gemerkt, dass die Maisfelder prächtig schmecken und nun soll er seine Artgenossen vertreiben. Ja, aber wieso macht er das? Der freut sich doch selber, wieder auf dem Feld zu sein und da mal zu essen.
Ja, der zahme Elefant ist ja über viele Jahre nun schon mit dem Menschen zusammen und ist ursprünglich mal gezähmt worden und hat mittlerweile außer zu den anderen zahmen Elefanten, eben das engere, deutlich engere Verhältnis zu seinen Pflegern, zu seinen Mahuts. Und kann dadurch durch den Mahut angewiesen werden, was er zu tun hat, wo er hin darf und wird natürlich auch im ausreichenden Maße jetzt von dem Mahut mit Futter versorgt. Das heißt, der Elefant sieht nicht die Notwendigkeit, Futter zu suchen in dem Feld. Und unser Ziel ist es natürlich, diese Konflikte zu verhindern, dadurch, dass wir Elefanten, eben wilde Elefanten, rechtzeitig erkennen und rechtzeitig vom Nationalparkrand wegtreiben, bevor sie in die Felder kommen. Das heißt, diese Konflikte finden kaum noch statt, wo die Elefanten bis in die Felder hineinkommen.
Das heißt, sie haben so richtig Erfolge damit und konnten auch wirklich diese Konflikte befrieden?
Zum ganz großen Teil ja. Im Nationalpark in Waikambas konnten wir die zu einem ganz großen Teil befrieden, sodass auch die lokale Bevölkerung, die beeinflusst wurde, negativ beeinflusst wurde durch diese Konflikte in der Vergangenheit, ganz erheblich mit diesen Patrouilleneinheiten, mit den Elefanten zusammenarbeitet. Einige der Mahuts, der Mitarbeiter, sind mittlerweile auch rekrutiert von der lokalen Bevölkerung. Und da hat eben mittlerweile eine sehr gute Zusammenarbeit stattgefunden.
Aber letztlich entzündet es sich immer wieder daran, dass der natürliche Lebensraum zu klein geworden ist. Denn ich meine, wahrscheinlich gehen die ja sonst einfach auch erstmal ein Feld weiter.
Richtig, wenn die natürlich nicht daran gehindert werden, würden die natürlich, so lange wie dort Futter ist, auch sich in den Feldern aufhalten und sich von den Feldern ernähren. Häufig während des Tages sich in den Wald zurückziehen, wo es schattig und kühl ist, und während des Abends und der Nacht in die Felder kommen und von den Feldern grasen. Die Möglichkeit, diesen Konflikt zu befrieden, besteht dadurch, dass der Waikambas Nationalpark noch ausreichend Lebensraum und Futter für die Elefanten bietet. Wenn es Elefanten gibt, die in Gebieten leben, wo es nicht mehr ausreichend Futter gibt, muss man andere Möglichkeiten finden. Muss man die Habitate vergrößern oder eventuell wilde Elefanten sogar umsiedeln.
Können Sie mir beschreiben, wie man aus einem Elefanten einen Patrouillenelefanten macht, wie man den dahin erzieht, dass er das tut?
Die Elefanten, die neu zu den Patrouillen kommen, die müssten natürlich erst mal lernen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie wilden Elefanten begegnen. Die müssen lernen, mit ihren Mahuts wilden Elefanten zu begegnen. Und am einfachsten erlernen die das in der Gesellschaft von einem erfahrenen Elefanten. Weil die neu dazukommenden Elefanten immer sich nach einem erfahrenen Elefanten richten und auch sehen und wahrnehmen, was der tut und was daraufhin passiert. Zum Teil werden ja auch von den Mahuts, wenn sie wilde Elefanten treffen, um die vom Rand des Nationalparks wieder tiefer in den Nationalpark zu treiben, auch Feuerwerkskörper eingesetzt. Das heißt, der Mahut sitzt auf dem Elefant und brennt einen Feuerwerkskörper ab, um die wilden Elefanten zu verscheuchen. Das muss natürlich der zahme Elefant kennen, ohne Angst davor zu haben. Und das ist natürlich für Elefanten, die neu dazukommen, die müssen das erstmal lernen, was das ist, um da, sagen wir mal auf Deutsch, schusssicher zu sein.
Schusssicher?
Ja.
Wie lange dauert das, bis man ein Tier so ja, erzogen hat?
Ich meine, um die spezifischen Gewohnheiten für die Patrouillen und das Treiben von wilden Elefanten zu erlernen, das dauert normalerweise 1,5 bis 3 Monate, je nach Elefant. Das kann
so
unterschiedlich
schnell sein.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht.
Die lernen sehr schnell und richtet sich natürlich auch immer nach dem Verhalten der anderen Elefanten und den Mahuts.
Ich meine, Sie sagten, ein Elefantenbulle vertreibt dann eine Herde wilder Kühe. Ich meine, könnte ja auch sein, dass der Elefantenbulle da ganz andere Ideen hat, als sie zu vertreiben.
Das könnte im Prinzip sein, aber auch da ist, wenn die Bullen dementsprechend angelernt sind, haben die schon die Intention, wenn die auf andere wilde Elefanten treffen, die zu vertreiben, weil sie wissen, dass der Job dann getan ist. Und wenn der Job getan ist, dürfen sie zurück ins Camp, wo sie abends auch ihr Belohnungsfutter bekommen.
Und das ist ihnen dann lieber als eine Elefantenfrau?
Das ist ihm deshalb lieber, weil er auch in dem Camps haben wir auch weibliche Elefanten.
Ach so.
In erster Linie eben, um alle möglichen Sozialverhalten für die zahmen Elefanten zu ermöglichen, inklusive natürlich auch der Fortpflanzung. Die weiblichen Tiere setzen wir zum Teil auch für Patrouille ein, aber im Wesentlichen, wenn es darum geht, wilde Elefanten zu vertreiben, setzen wir die Bullen ein. Aber um normale Sozialverhalten zu ermöglichen, haben wir auch weibliche Tiere auch in den Patrouillencamps auch.
Christopher Stremme ist Tierarzt, Elefantenexperte und lebt seit Jahren mit seiner Familie auf Sumatra. Er kommt aber aus Dortmund, ein tierlieber kleiner Junge im Ruhrpott. Da mussten Sie sich aber bestimmt erstmal mit kleineren Viechern begnügen, Herr Stremme, oder?
Das ist richtig. Meine ersten Tiere waren Kaninchen, Meerschweinchen, später auch alle möglichen verschiedenen Stubenvögel, Aquarium, was man so als Kind in einer Großstadt möglich machen kann.
Das ganze Programm?
Das ganze Programm. Ja, das ganze Programm meiner Meinung nach wäre damals gewesen Pony auf dem Balkon, aber davon konnte ich meine Eltern nicht überzeugen.
Aber ansonsten haben Sie ihn ja offenbar viel Freiheit gelassen, wenn vom Kaninchen bis zum Vogel und Aquarium alles möglich war. Das ist ja viel.
Es blieb ihnen manchmal nichts anderes übrig, denn oftmals habe ich um Erlaubnis gefragt und wenn ich die nicht bekam, habe ich die Tiere einfach trotzdem mitgebracht. Und dann waren sie da.
Mama, das ist der Hundewelpe, den kannst du doch nicht wieder wegschicken. Ja. Echt? So dieses
so, diese Mentalität? So ungefähr. Ich hatte mal ein männliches Meerschweinchen und wollte unbedingt Nachkommen haben. Meine Eltern haben mir aber verboten, ein weibliches Tier dazu bekommen und dann habe ich es einfach eingeschmuggelt.
Oh, und dann mussten sie ein Zimmer umfunktionieren.
Und dann, die wohnten in einem großen Stall auf dem Balkon und meine Eltern haben das erst Wochen später mitbekommen, als es dann Nachzucht gab, dass dann noch ein zweites Meerschweinchen war. Weil ich war ja derjenige, der sich auch darum kümmern musste, die füttern und pflegen und sauber machen. So anfangs haben meine Eltern das überhaupt nicht mitbekommen.
Der erste Elefant, Sendung mit der Maus oder Zoo?
Im Zoo. Die ersten Elefantenkontakte für mich haben im Zoo stattgefunden.
Haben Sie eigentlich Vorbilder für Ihren späteren Weg, also jemanden, der Sie begeistert hat und auf diesen Pfad gebracht hat?
Auf dem Pfad war ich eigentlich schon immer, von klein auf war ich von Tieren begeistert. Ursprünglich, als ich noch ganz klein war, wollte ich Bauer werden, weil die viele Tiere haben. Mhm. Später, als ich dann die ersten Mal in Safari-Parks und Zoos und Wildparks gegangen bin, war ich von der Artenvielfalt begeistert. Von daher ein direktes Vorbild, in dem Sinne vielleicht nicht, aber natürlich hat auch mich Bernhard Jimek begeistert, als ich groß wurde und war natürlich schon auch eine Inspiration.
Jede Sendung mit Affen als Co-Moderator oder mit einer Schlange um den Hals, da haben Sie dann, waren Sie nicht wegzukriegen.
Genau, und das war später mein für lange Jahre mein Hobby Reptilien.
Sie haben vor Ihrem Tiermedizinstudium schon mit den Dickhäutern gearbeitet, als Pfleger, als Trainer, also so fundiertes Wissen, ganz praktisch erworben. Was haben Sie damals gelernt, was Ihnen heute noch nützt?
Also die Ausbildung zum Zootierpfleger habe ich gemacht in einem Zoo, wo es damals keine Elefanten gab. Aber da habe ich immer schon mit Elefanten, wollte ich gerne arbeiten. Ich habe nachher während des Studiums an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover nebenher die Möglichkeit gehabt, im Zoo Hannover im Elefantenrevier über viele Jahre mitzuarbeiten. Mhm. Und habe da die Grundlagen erlernt, wie man mit Elefanten umgehen muss, wie man Elefanten pflegt. Dort habe ich viele, viele Sachen gelernt, die mir im weiteren Verlauf meiner Karriere auch heute noch sehr, sehr hilfreich sind.
Und was hat Sie so begeistert gerade an diesen Tieren? Die sind ja auch respekteinflößend.
Was mich genau begeistert hat, das kann ich gar nicht sagen. Ich finde einfach diese Tiere ganz besonders faszinierend, auch wenn man viele andere Tiere auch toll findet. Aber der Elefant hat schon seit vielen Jahren, bevor ich überhaupt mit Elefanten selbst gearbeitet habe, eine ganz besondere Faszination auf mich ausgeübt.
Hat sie mal einer umgeschubst vor Freude?
Nicht vor Freude nicht, aber wenn man als Tierarzt mit Tieren arbeitet, wird man nicht immer nur geliebt. Ja? Und da kann es natürlich schon auch sein, auch gerade in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite, dass manch der ein oder andere Elefant Erfahrung mit einem gemacht hat, von denen er möchte, dass man ihm nicht wieder nahe kommt. Und da kann es schon mal sein, wenn man nicht gut genug aufpasst, dass ein Elefant auch einmal umschubst. Sozusagen, um zu sagen, bleib mir vom Leib.
Ja, bei aller Liebe zum Tier, also wenn man diese zum Beispiel Menschen und einen Elefanten nebeneinander sieht, das ist der kleine Mensch und der Elefant hat körperlich immer das Sagen. Also wenn er einen nicht macht, ist man platt.
Ja, da kommt es darauf an, dass man natürlich mit Menschen zu arbeiten, also den Elefantenpflegern oder Mahouts, die eben den Elefant kontrollieren können, wenn man tierärztliche Arbeiten an dem Elefant durchführen muss, die der Elefant nicht mag, zum Beispiel eine Injektion verabreichen oder eine Wunde untersuchen, dann muss man natürlich mit den Leuten zusammenarbeiten, die das Tier am besten können und auf die Tiere eben hören und von denen sich die Tiere kontrollieren lassen. Ja.
Hört man immer wieder, dass ein Elefant wirklich wahrnimmt, welcher Mensch ihm geholfen hat, wenn er sich eine Entzündung in den Fuß getreten hat oder so, selbst wenn die Behandlung schmerzhaft ist. Ist das eine romantische Geschichte oder merkt der wirklich, der Herr Stremme hat mich erst gequält, aber jetzt kann ich wieder vernünftig laufen?
Das merkt man schon, das ist von Elefant zu Elefant auch unterschiedlich, aber ich merke das ganz deutlich, dass es einige Elefanten wirklich gibt, die eindeutig merken nach kurzer Zeit, obwohl es eine unangenehme Prozedur ist, dass es ihnen letztlich dadurch besser geht, wenn es Behandlungen sind, die länger durchgeführt werden müssen. Und dass ich erlebe wirklich Elefanten, die dann von sich aus stillhalten und diese Prozedur akzeptieren, hat auch damit zu tun, dass nach jeder tierärztlichen Behandlung, wenn ich das durchführe, die Tiere eine Belohnung bekommen in Form von Brot oder einer Staude Bananen.
Aber an die denkt er nicht, wenn sie ihm in den Fuß pieken.
Wenn die Erfahrung haben, dass sie danach eine Staude Bananen kriegen, dann wissen die das und dann erwarten die das auch.
Ach so. Und wenn nicht, dann haben sie nächstes Mal Ärger.
Wenn dann nicht, dann sind sie enttäuscht und sind nächstes Mal eventuell nicht bereit, so gut zu kooperieren.
Christopher Stremme ging dann nach Studium, Ausbildung 2004, glaube ich schon, nach Sumatra. Warum musste es Sumatra sein?
Es musste nicht Sumatra sein. Es hat sich so ergeben durch Kontakte. Während der Jahre nach meinem Studium bin ich oft nach Südostasien gereist, um Projekte zu sehen, wo man sich um Elefanten kümmert, wo man sich um Naturschutz für Elefanten kümmert. Und damals haben sich die intensivsten Kontakte ergeben nach Indonesien und nach Sumatra. Mhm. Und bei mir hatte sich irgendwann der Wunsch entwickelt, in einem Herkunftsland des asiatischen Elefanten mit Elefanten zu arbeiten. Und es hat sich ergeben, dass es Sumatra in Indonesien war.
Sie sind jetzt mit Frau und Tochter auf Familienbesuch. Ist das immer ein Kulturschock für Sie, wenn Sie aus Sumatra nach Deutschland kommen?
Schon ein bisschen. Das ist immer wieder ungewohnt. Und ich freue mich immer wieder, nach Deutschland zu kommen. Das, was man früher in Deutschland alles als langweilig empfunden hat, empfindet man heute als erholsam gegenüber den teilweise chaotischen Zuständen in dem Land, in dem ich jetzt lebe.
Beschreiben Sie es uns mal konkret. Wonach haben Sie Heimweh? Nach in Deutschland und dann vielleicht auch schon wieder, wenn Sie in Deutschland sind, nach Sumatra?
Sie werden sich wundern, aber zum Beispiel der geregelte Verkehr in Deutschland ist für mich eine wahre Freude. Ich wurde heute Morgen von mehreren Menschen angesprochen, sagt, der Verkehr in Berlin ist doch furchtbar, der Stau. Und sie sagt, ich weiß nicht, wovon ihr spricht.
Dann meinen Sie jetzt die Großstadt, in der Sie
in der ich lebe, in Medan oder dann, andere Großstädte.
Und wo Sie auch lehren an der Uni und wo Sie dann immer aufbrechen.
Mhm. Ja.
Und Frau und Tochter, wie finden die das Leben da?
Ja, meine Tochter ist noch sehr klein, die ist erst 15 Monate. Die nimmt noch eigentlich alles, ob es hier ist oder da ist, als selbstverständlich hin. Meine Frau mag es auch, hier nach Deutschland zu kommen und, sag ich mal, die anderen Verhältnisse auch kennenzulernen.
Denn erübrigt sich die Frage, ob die Tochter schon Elefanten reiten kann, oder?
Elefanten reiten alleine kann sie so nicht, aber sie ist schon mit mir zusammen mehrfach auf Elefanten geritten. Also die hat schon das erste Mal mit 5 Monaten Kontakt mit Elefanten aufgenommen und auf dem Elefant gesessen.
Da hatte der Vater aber großes Vertrauen zu dem Tier.
Ja, nein, natürlich. Man macht das natürlich auch nicht mit einem Tier, was man noch gar nicht kennt, sondern macht das natürlich bei Tieren, die man schon kennt, mit denen man schon lange zusammen zu tun hat und auch mit Mahuts, mit denen man schon lange zu tun hat, auf die man sich verlassen kann.
Christopher Stremme, Tierarzt, Elefantenexperte, lehrt an der Uni in Aceh in Indonesien und hat eine Organisation gegründet zum Schutz der Tiere. Und seine Elefantenpatrouillen, von denen er uns erzählt hat, die werden im Wesentlichen unterstützt von der Welttierschutzgesellschaft. Herr Stremme, lassen Sie uns ein bisschen reden über das Wesen dieses Elefanten, das Elefantengedächtnis, das viel angesprochene, das gibt es ja offenbar wirklich. Wie weit reicht das?
Das kann zum Teil sehr weit reichen. Also Elefanten können sich an viele Dinge gut erinnern, können viele Sachen intellektuell verarbeiten. Das heißt, Elefanten können auch durchaus Problemlösungen erdenken, ja, dass die Elefanten sehen ein Problem, ein Futter, an das sie nicht drankommen oder eine Barriere, über die sie nicht hinwegkommen und werden sich dann überlegen, wie man damit umgeht, wie man dieses Problem löst und kommen dann nach mehreren Tagen oder mehreren Wochen zu einer Lösung, wie man das macht. Zum Beispiel gibt es, wenn man Barrieren baut gegen Elefanten, zum Beispiel Elektrozäune oder so etwas oder einen Graben, um die Elefanten daran zu hindern, eine bestimmte Grenze zu überschreiten, kommt es dazu, dass die Elefanten lernen, bei den Gräben nach und nach dort Sand oder Erde reinzuschmeißen, sodass die langsam sich auffüllen, dass die Elefanten dann eben so einen Graben auch durchwarten können.
Dann macht man sich also der natürliches Verhalten in der Ausbildung zunutze. Neugier.
Die Neugier und die Lernfähigkeit und die Fähigkeit eben, intellektuell mit Anforderungen umzugehen.
Genau. Und ein unbeschäftigter Elefant wird neurotisch?
Ein unbeschäftigter Elefant wird sich auf jeden Fall langweilen. Also wenn ein Elefant nichts zu tun hat, dann wird er sich auf jeden Fall langweilen. Und das kann auch zu Verhaltensstereotypien führen und zu Verhaltensstörungen führen bei dem Elefanten. Also das ist wichtig für Elefanten, dass die sich mit etwas auseinandersetzen können, dass die was zu tun haben. In freier Wildbahn sind Elefanten damit beschäftigt, 15 bis 18 Stunden am Tag ihr Futter zu suchen. Und wenn man die Tiere hält und denen ausreichend Futter auf kleinem Raum bietet, müssen die Tiere beschäftigt werden und müssen auch Bewegung haben.
Bleibt eigentlich immer ein Rest Gefahr für den Mammut, für den Elefantenbetreuer? Denn ich meine, es sind riesige Tiere und selbst wenn er sich freut, ein Stups mit dem Rüssel und der Mensch liegt flach.
Natürlich, der Elefant ist ein Wildtier und das bleibt auch ein Wildtier, wenn es ein zahmer Elefant ist. Ein Restrisiko bleibt natürlich immer. Es kann immer was passieren. Ein Elefant kann sich auch mal erschrecken und plötzlich umdrehen und nicht daran denken, dass neben ihm oder hinter ihm ein Mensch steht. Also und auch nur durch Unfälle, durch Versehen kann ein Unfall passieren. Und natürlich kann ein Elefant auch Aggression gegenüber Menschen oder bestimmten Personen entwickeln, die sich langsam und kontinuierlich aufbauen und dann eventuell in einem Angriff münden.
Testen Sie eigentlich auch Ihre Menschen? Also den will ich, den nicht?
Man beobachtet die natürlich und sieht, wie Elefanten ihre Menschen wirklich testen, das sagen Sie schon richtig. Es ist ein Test, dass die Elefanten versuchen, hin und wieder Kleinigkeiten, die von ihnen gefordert werden, nicht zu tun. Und um zu sehen, wie der Pfleger, wie der Mahut, wie sein vertrauter Mensch darauf reagiert. Und da ist eine Aufgabe des Pflegers, eben Kleinigkeiten zu erkennen und bei Kleinigkeiten zu intervenieren, damit der Elefant dies nicht weiter ausbaut.
Das heißt aber auch ganz menschlich gesprochen, er hat nicht nur Intelligenz, oder sie, gibt ja auch Kühe, er hat nicht nur Intelligenz, der Elefant, sondern auch in gewisser Form Humor.
Ich weiß nicht, ob er Humor ist, aber ich weiß, dass ein Elefant berechnend sein kann, dass ein Elefant planend sein kann. Aber Dinge wie Freude, Frustration, Trauer, diese Gefühle, muss ich sagen, kann ich definitiv bei den Tieren sehen.
Mhm. Wie ist das eigentlich mit der Feinmotorik bei diesen Riesenkolossen? Sie sagen, er kann einen mit dem Rüssel ganz zärtlich umarmen, er kann einen dann auch, wenn er es wollte, erwürgen. Wie ist das mit der Feinmotorik von Elefanten? Wie feinfühlig können sie arbeiten, mit ihrer Umgebung umgehen?
Elefanten sind sehr, sehr sensibel. Obwohl sie sehr groß und sehr schwer sind, sind Elefanten sehr sensibel. Und Elefanten können sehr feinmotorisch mit ihrer Umwelt umgehen, mit allen möglichen Gegenständen umgehen.
Beispiel?
Zum Beispiel Kleinigkeiten, zum Beispiel wie Nüsse oder Samen vom Boden aufheben mit der Rüsselspitze oder zum Beispiel Früchte, die eine harte Schale haben, mit dem Fuß aufbrechen, ohne eben dabei den Inhalt wesentlich zu beschädigen, den die Elefanten dann ja fressen wollen.
Nüsse knacken sozusagen?
Ja. Ja.
Mit diesen schweren
Stampfbeinen? Ja.
Und
die Füße sind sehr sensibel von dem Elefant. Die sehen aus wie große, unkoordinierte Säulen, aber die Füße von den Elefanten sind sehr sensibel und die wissen sehr genau und können sehr genau kontrollieren, wie viel Druck sie mit dem Fuß auf einen Gegenstand ausüben.
Mhm. Wenn Sie das beschreiben, Sie brauchen eine Aufgabe, ob in freier Wildbahn oder in Gefangenschaft. Sie sind lernbegierig, Sie sind empfindsam, Sie sind sozial. Das ähnelt dem Menschen ja sehr.
Ich finde, dass Elefanten in vielen Belangen dem Menschen sehr, sehr ähneln. Ich werde oft gefragt, ja, wie verstehst du das? Wie kommst du mit den Elefanten zurecht? Und ich kann sagen, in vielen Bereichen sind sie sehr ähnlich wie der Mensch.
Wenn ich Ihnen zuhöre, könnte man meinen, Sie seien die besseren Menschen.
Das finde ich manchmal auf jeden Fall.
Wann? In welchen Situationen?
In vielen Situationen. Also ich sage mal, die Gier oder die Maßlosigkeit, die wir bei Menschen heute häufig finden, die findet man zum Beispiel bei Elefanten oder bei Tieren generell nicht. Mhm. Ein Tier nimmt sich immer nur das, was es innerhalb einer kurzen Zeit benötigt und nicht mehr, als es benötigt.
Herr Stremme, es gibt ein wunderbares Kindergedicht von James Krüss über Elefanten. Und darin wird erzählt, dass sie von mehreren Kühen einer Herde erzogen werden, die kleinen Tiere. Darin heißt es dann so ganz wunderbar, überall begleiten sie den Kleinen auf den Elefantentantenbeinen. Und jetzt kommt's. Wenn Gefahr naht, stellen sie sich weise, Kopf nach innen, um ihn her im Kreise, so dass Feinde im Vorübergehen nur die Elefantentanten hintern sehen. Herr Stremmel, kannte James Krüss seine Elefanten? Machen die das so?
Also vieles an dem Gedicht ist wahr, dass die Elefantenbabys von nicht nur von der Mutter, sondern von allen Tieren in der Herde erzogen werden, großgezogen werden. Das trifft vollkommen zu. Dass, wenn Gefahr droht, durch die erwachsenen Tiere die Jungtiere geschützt werden, ist auch wahr. Die stehen allerdings andersrum. Die stehen eher mit dem Kopf nach außen, um eventuell, wenn eine Gefahr droht, ein Tiger oder ein Leopard oder so etwas, der direkt angegriffen werden kann.
Ist also andersrum, und ja. James Krüss hatte sich in das wunderbare Wort Elefantentantenhintern verliebt.
Möglicherweise.
Möglicherweise. Ja, Leute, lest Kinderbücher. Elefantentantenhintern und Elefantentantenkindern von James Krüss. Wann geht's für Sie dann wieder nach Sumatra, Herr Stremme?
Wir fliegen am 12. Mai wieder zurück nach Sumatra. Und dann geht es auch gleich wieder los ins Feld. Viel Arbeit wartet.
Was wartet denn als nächstes auf Sie?
Als nächstes wartet natürlich, dass ich wieder nach Waycambas fahren muss, um den regelmäßigen Gesundheitscheck der Patrouillenelefanten in allen Patrouillencamps durchzuführen, falls Probleme bestehen, eben Tiere zu behandeln. Und dann steht an in Zentralsumatra, in Jambi, wilde Elefanten mit GPS-Halsbändern zu besendern. Das heißt, wir gehen dorthin und müssen die Elefanten eben im Wald finden und sedieren und dann diese GPS-Halsbänder anlegen, damit diese Elefanten besser beobachtet werden können und der Lebensraum besser verstanden wird von diesen Elefanten.
Gibt es ein Tier, das sich auf Sie freut?
Ich hoffe, es gibt mehr als ein Tier, das sich auf mich freut. In Baikambas gibt es sicherlich Tiere, die mich gut kennen und die auch sich freuen, wenn ich komme, weil sie wissen, wenn ich komme, gibt es auch immer ganz besondere Leckereien.
Danke für Ihren Besuch hier im Studio. Alles Gute. Christopher Stremme war das. Schön, dass Sie hier waren.